Mitten auf dem Marktplatz eines kleinen russischen Dörfchens steht ein kleiner Junge und weint bitterlich. Niemand kennt ihn. Die Dorfbewohner versammeln sich nach und nach und sind ratlos. Ja, wer bist du denn? Ja, wo kommst du denn her? Wie heißt du denn? Wo wohnst du? Wie heißen deine Eltern? Was sie auch fragen, der Junge weiß keine Antwort. Nur so viel verstehen die hilfsbereiten Dorfbewohner. Der kleine Mann hat sich verlaufen und kann seine Mama nicht wiederfinden. Der Bürgermeister nickt. Gut, Junge. Gut, Junge. Er streichelt ihm aufmunternd über den Kopf. Dann sag uns doch mal, wie deine Mama aussieht. Da strahlt der Junge und sagt, Mama ist die schönste Frau der ganzen Welt. Na bitte, ist doch wenigstens was. Die Leute im Dorf machen sich auf den Weg und sie holen die ganzen Schönheiten des Dorfes und der Nachbardörfer heran. Aber der Junge, jede Schönheit, die er sieht, nein, das ist nicht meine Mama. Da kommt eine Frau um die Ecke der einen Straße, völlig verzweifelt, verhärmt, klein, hutzelig, rot verweinte Augen. Sie war unscheinbar klein, ältlich, wettergegerbtes Gesicht. Meine Mama, ruft der Junge und rennt ihr in die Arme. Da nimmt er seine Mutter an die Hand, bringt sie in die Mitte der Dorfbewohner und sagt, seht ihr, meine Mama, die schönste Frau der Welt. Und der Bürgermeister sagt, natürlich, mein Junge, wie konnten wir so dumm sein? Hätte auch Tante Else sein können, die da um die Ecke kommt. Gott, bin ich schön? Fragezeichen und Ausrufezeichen. Mir soll es um Fragezeichen und Ausrufezeichen heute Abend gehen. Ich möchte uns die Schönheit vor Augen malen, die Schönheit der Menschen, aber ich möchte auch Gott die Frage stellen. Gott, bin ich schön? Wie findest du mich? Äußerlich und innerlich. Noch so ein paar Worte zum Aufwärmen, ganz allgemein zum Thema Schönheit. Wir haben schon, ich finde, zu Herzen gehendes gehört von Tante Else. Aber Schönheit ist ja auch immer eine Frage des Vergleichs, ne? Nicht nur der Liebe, sondern auch, man guckt da auf das Bild und denkt, ah, der andere sieht besser aus als ich und Sixpack hin oder her oder lange Haare, kurze Haare, ich hätte auch gerne so schöne lange Haare oder irgendwie sowas, denkt man. Oder Bernd ist froh, dass er nicht mehr so lange Haare hat wie als 16-Jähriger. Man vergleicht sich. Wären wir heute Abend zu Hause geblieben und hätten wir Fernsehen geguckt heute Abend und hätten wir diese Unterhaltungssender geguckt, dann wären wir durchgezappt und immer in den Werbepausen, aber auch bei den Filmen hätten wir die Schönen gesehen, die es irgendwie geschafft haben, in die Medien, in die Werbung. Und je länger wir heute Abend Fernsehen geguckt hätten, desto mehr wären wir irgendwie im Sofa zusammengesackt und hätten gedacht, oh, die sind alle so schön und ich bin eigentlich so gar nicht schön. Also gut, dass wir heute Abend hierher gekommen sind und dass es ein bisschen dunkel ist, kann man sich gar nicht so vergleichen. Ja, also es tut auch wirklich mal gut, nicht Fernsehen zu gucken. Dann vergleicht man sich nämlich nicht mit diesen Promis und diesen schön aussehenden. Oder vergleichen wir uns mal mit den Schwerinern von damals. Ich habe bei Wikipedia nachgeguckt. Schwerin, mecklenburgische Stadt, ist die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, die kreisfreie Stadt und so weiter, wir wissen ja alles. Schwerin wurde im Jahr wann? Oh, dann müsst ihr bei Wikipedia den Artikel korrigieren. 1018 erstmals erwähnt. Ach so, ja. Und erhielt 1160 Stadtrechte. Das heutige Stadtgebiet war schon früh besiedelt. Die Ausgrabung auf dem Schweriner Marienplatz, fanden sich Werkzeuge, die auf etwa 1000 bis 600 vor Christus datiert wurden. Nach 700 nach Christus siedelten Slawen im Gebiet und so weiter. Das Jahr 1160 wird deshalb traditionell als deutsches Gründungsjahr Schwerins angesehen, obwohl die Verleihung der Stadtrechte wahrscheinlich erst 1164 erfolgte. Also, stellen wir uns vor, wir hätten im 12. Jahrhundert hier in Schwerin uns getroffen. Wen hätten wir gesehen? Wahrscheinlich eine Ansammlung von ein paar Hütten, vielleicht ein paar Familien, vielleicht noch irgendjemand ganz Wichtiges mit seinem Gefolge. Wir hätten vielleicht, wenn wir hier so gewohnt hätten und unseren Acker bestellt hätten, im Laufe unseres Lebens, sagen wir, 200 Leute gesehen. Und dann wären wir noch mal ins Nachbardorf, nach Lübeck gefahren oder so. Waren die da noch auf den Bäumen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätten wir da noch 100 andere gesehen. Das heißt, wir hätten im Laufe unseres Lebens vielleicht 300 Leute gesehen. Ja, die sehe ich ja an einem Abend heute, wenn ich durchs Programm zappe. Das heißt, im Mittelalter wäre ich eindeutig schöner gewesen, oder? Yes, es ist, ja, Bernd, du auch. Bernd, und jetzt komm noch mal nach vorne, wo du schon so lächelst. Komm her, ich habe noch eine gute Nachricht für dich von einem Attraktivitätsforscher. Bernd, ob jemand, du guckst jetzt hier nicht auf den Zettel, Mensch. Bernd, ob jemand gut aussieht. Bernd, das hängt nur zu 30% von seiner objektiven Schönheit ab. Und als ich dich gesehen habe, Bernd, nach all den Jahren wieder, habe ich gedacht, wow, von hier bis unten zu den Fußspitzen, objektiv schön. Also nichts auszusetzen, einfach Sahne, ehrlich. So, also ob jemand, nein, wir sind nicht fertig. Nein. So, rund 20% rund. Der, rund, nein, nein, rund. Du hast schon 30.
Nee, rund.
Etwa 20%, circa 20%, machen die individuellen Ansprüche der Betrachter, der Beurteilenden aus. Also, wenn wir alle den individuellen Anspruch an Schönheit hätten, dass ein etwas stämmig gebauter Oberkörper einen Mann, sag ich einfach mal so, einen Mann schön macht, dann hättest du schon, lieber Bernd, 30% plus 20%, dann wärst du schon 50% schön. Und dann hängen die letzten 50% von den persönlichen Vorlieben der Betrachtenden ab. Wenn wir also alle die Vorliebe, was Schönheit angeht, verbinden würden mit, ich sag mal, leicht schütterem Haar, einem ziemlich runden Gesicht in der Gesichtsform und einem relativ kurzen Hals. Wenn das unsere persönlichen Vorlieben wären, Bernd, dann wärst du 30% objektiv, 20% persönliche, halt individuelle Ansprüche, 30% persönliche Vorlieben. Dann wärst du 100% schön, dann wärst du der schönste Mann hier im Raum, Bernd. Bernd, das ist aber nicht so. Es ist nicht so, Bernd. Setz dich gerne wieder. So, es ist wirklich wahr. Also diese Forschungsergebnisse gibt es. Objektive Schönheit gibt es nicht. Das hängt ganz stark im Auge des Betrachters. Bernd, jetzt ist vorbei. Seit Sonntag beschäftigen wir uns mit dem Thema Aussehen, Fotos, Schönheit, Gott. Wie passt das zusammen? Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder gehört, dass Gott uns liebt, und ich werde eigentlich auch heute Abend nicht müde, das auf unterschiedliche Weise zu sagen. Und es wird darin deutlich, was für eine schöne Erde Gott den Menschen zu Füßen gelegt hat. Und er hat ihnen sogar noch ein Paradies bereitet, dass sie darin leben. Gott meint es wirklich gut mit den Menschen. Und wir haben auch kurz miteinander darüber nachgedacht, dass Menschen das nicht wollen, weil sie es irgendwie nicht für göttlich halten, mit Gott auf Augenhöhe zu sein. Und dass Menschen sich über Gott erheben und die Gemeinschaft mit Gott auch aufkündigen. Dass Gott aber keinen Menschen zwingt, an ihn zu glauben oder bei ihm zu bleiben. Gott lässt Freiheit. Wenn Gott Liebe ist, dann wird er niemals einen Menschen zwingen, an ihn zu glauben. Er wird niemals einen Menschen austricksen, über den Tisch ziehen oder zum Glauben zwingen. Wir haben leider auch diese Geschichte vom sogenannten Sündenfall kurz angesprochen. Da gibt es einen Adam, eine Eva im Paradies, die dann sich gegen Gott gewandt haben. Und Gott ist konsequent und sagt, passt mal auf, das Paradies, das Miteinander mit mir ist für die vorgesehen, die das auch wirklich wollen, die Gemeinschaft mit mir wollen. Und wenn ihr das nicht wollt, ihr habt noch eine ganze Erde. Es ist etwas mühsamer, aber das Paradies habt ihr verloren. Es wäre ja so schön, wenn das nur dieser eine Adam und die eine Eva gewesen wären. Diese Geschichte hatte nichts mit mir zu tun, wenn das irgendwie zwei einzelne Menschen gewesen wären. Aber die Übersetzungsmöglichkeit des Namens Adam macht schon deutlich, dass das mehr ist, dass das eine symbolhafte Geschichte ist, die allen Menschen was zu sagen hat. Adam kann man nämlich übersetzen mit Menschheit. Ach, hätte doch nur der eine das Paradies verloren. Die Menschheit hat das Paradies verloren. Und so sehr wie ich schwärmen kann von Gottes Liebe für uns Menschen, So sehr könnte ich auch heulen, weil wir Menschen das Paradies verloren haben. Das würden wir nämlich auch sehen, wenn wir heute Abend zu Hause geblieben wären und durch die anderen Programme zappen würden, durch die Nachrichten- und Dokumentationssender. Dann würden wir sehen, was für eine schreiende Ungerechtigkeit auf dieser Welt herrscht. Dann würden wir sie sehen, die Flüchtlingsströme, die Bomben, die Hungernden, die Unterdrückten, die Ausgebeuteten dieser Welt. Die Menschheit hat das Paradies verloren. Leider, leider, leider. Und allem Anschein kriegen wir es nicht gebacken, uns selbst wieder ein neues Paradies zu schaffen. Wir kriegen es allem Anschein nach nicht hin, den Hebel so umzulegen, dass wir alle vernünftig sind. Es gibt genug für alle zu essen, aber wir scheinen es nicht hinzukriegen. Wir sind gefallen. Ich habe meine Bibel wieder vergessen. Ich muss jetzt kurz hier... Es ist ja wirklich schön, wenn man die Bibel liest und anfängt da beim Paradies, die ersten ein, zwei Kapitel. Das ist wirklich herrlich, wie schön das alles ist. Aber dann schlägt man das nächste Kapitel auf und dann liest man in Kapitel 3 tatsächlich die Geschichte vom Sündenfall. Und dann blättert man weiter, Mord und Totschlag, Kains Brudermord. Und dann Adam bis Noah. Noah, das war doch die Geschichte, wo alle absaufen, wo alle untergehen. Grausame Geschichten. Und dann blättert man weiter. Ja gut, dann macht Gott weiter mit dem Noah. Und dann gibt es Mord und Totschlag. Dann wird doch tatsächlich Völker, die da leben in einem Gebiet, die werden praktisch ausgetrieben, damit das Volk Israel da leben kann. So schön wie das ist, aber es haben immer Menschen gelitten. Und es fällt mir manchmal schwer, die Bibel weiterzulesen. Es ist nicht einfach, die Bibel zu lesen. Wenn man an den liebenden Gott glaubt und sagt, wie kann das denn zusammenpassen, dass hier sogar Kriege geführt wurden im Namen Gottes? Das sind für mich schon die dunklen Seiten der Heiligen Schrift, wo ich sage, ich verstehe das nicht, ich komme da nicht hinter, was das soll. Martin Luther, der ist ja auch schon einige Zeit tot, aber seine Schriften sind erhalten, der hat mir beigebracht, die dunklen Seiten der Bibel mit dem hellen Licht des Evangeliums zu erleuchten. Zu versuchen, darin das Evangelium zu entdecken. Wenn ich das nicht verstehe, dann halte ich mich an das fest, was ich verstehe, nämlich dass Christus das Licht der Welt ist. Dann halte ich mich daran fest, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Die dunklen Seiten, die bleiben erstmal bestehen, vielleicht unverstanden. Mark Twain soll ja gesagt haben, ich habe viel mehr Probleme mit den Stellen der Bibel, die ich verstehe, als mit denen, die ich nicht verstehe. Mark Twain, Martin Luther, sie sind irgendwie beide auf einer Spur, oder? Es gibt viele Stellen, die wir in der Bibel verstehen. Wenn wir uns mit den Stellen beschäftigen, was verstehen wir denn dann? Was höre ich denn dann? Wenn ich durch die Bibel lese, dann höre ich bei allem, was ich nicht verstehe, auch immer wieder das Wort Gottes an das Volk Israel: Ach du kleine Herde, hab keine Sorge, ich halte euch. Ich bin euer Gott, ich bin der ich bin, ich bin an eurer Seite. Ich bin der treue Gott Israels und das setzt sich fort in Jesus Christus. Dass Gott den Menschen sagt, ich bin da, ich bin bei euch. Wieder kleiner Bildungstest hier in Schwerin. Welches ist die häufigste Wortformulierung in der Bibel, also Wortzusammensetzung? Das ist jetzt so ein kleiner Quiz, man kann nichts gewinnen, außer nachher ein Gläschen Wein vielleicht. Welche, was war das? Vajoma Jahwe und Gott sprach, von wegen, nix da. Nee, schön, wenn der Pastor daneben liegt bei Bibelkenntnis, ne? Du, ich wusste es auch bis vor 3 Jahren nicht, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich das irgendwo gelesen, habe selber nicht nachgeprüft. Die häufigste Wortformulierung der Bibel. Auch keine schlechte Idee. Auch keine schlechte Idee. Es sind die Worte, die mir immer wieder helfen mit den dunklen Kapiteln der Bibel und auch mit den dunklen Kapiteln meines eigenen Lebens und den unverständlichen oder unbeantworteten Fragen meines Lebens umzugehen. Es sind die Worte: Fürchte dich nicht. Bitte? Gewusst und nicht gesagt. Ich finde, für Sie sollten wir nachher eine extra Flasche Wein aufmachen. Ich bitte irgendjemanden, sich darum zu kümmern. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Hab keine Sorge. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern auch immer wieder gesagt hat. Fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch. Alle Tage bis an das Ende der Welt. Was für ein wunderbarer Gott. Was für ein wunderbarer Jesus, der mir in meinem kleinen Leben sagt, das manchmal so voller Sorgen und Nöte ist und auch voller Ängste: Carsten, fürchte dich nicht. Wirklich, an diesen Jesus hänge ich mich sehr, sehr gerne dran, weil das ist das, was ich brauche für mein Leben. Und das sind dann so Momente, wo das Reich Gottes aufleuchtet. Und jetzt haben wir für die, die gestern Abend da waren, was vorbereitet. Fürchte dich nicht. Wenn man den Eindruck hat, Gott spricht zu einem und Gott tröstet einen, dann ist es so, als ob die Tür leicht aufgeht. So, und jetzt. Lass mal noch ein bisschen an, es wird gleich zu warm. Aber ist das nicht schön, dass Jesus gesagt hat, eines Tages wird die Tür zum Reich Gottes aufgehen und es wird ganz, ganz hell werden und alles wird gut sein. Und ab und zu erleben wir das. Ab und zu geht die Tür so ein bisschen auf. Und dann entdecke ich in der Bibel, ja Gott, das ist so, du sagst mir, fürchte dich nicht. Es wird wirklich eines Tages alles hell. Das tut gut, dass man solche Momente hat, wo das Licht aufleuchtet. Und so ist es dann auch wieder in der Bibel. Bei allem, was ich nicht verstehe, ich verstehe auch manches wirklich gut. Und in der Mitte der Bibel ist dann plötzlich wieder vom Paradies die Rede. Unglaublich. Mitten in der Bibel. Da ist wieder ein Garten. Da sind wieder zwei Menschen. Die beiden in diesem Garten heißen nicht Adam und Eva. Und manches an dieser Geschichte hier mitten in der Bibel ist anders als in der Geschichte ganz am Anfang. Aber man hat den Eindruck, mitten in der Bibel ist nach manchem Schweren und Unverständlichen wieder ein Paradies. Wie gesagt, sie heißen nicht Adam und Eva, wir wissen nicht mal, wie sie heißen. Nebenbemerkung, ich finde es relativ skandalös, dass in diesem Buch mitten in der Bibel das Wort Gott nicht einmal vorkommt. Das hätte es bei mir nicht gegeben, hätte ich die Bibel zusammengestellt. Da müssen wir doch von Gott sprechen. Welch eine große Freiheit der Verfasser der Heiligen Schrift und die, die sie zusammengestellt haben. Dass sie ein Buch hier reinnehmen, in dem Gott nicht mit einem Wort erwähnt wird. Weil es ganz selbstverständlich ist. Da, wo es schön ist, da, wo es paradiesisch ist, da, wo Menschen sich lieben, da, wo Menschen sich verstehen, das ist doch ganz selbstverständlich. Da braucht man doch keine großen Worte machen. Klammer zu, das war die Nebenbemerkung. Also, mitten im Paradies, mitten in der Bibel wieder eine Paradiesgeschichte. Das ist eigentlich wie bei mir in meinem Alltag. Mitten in dem, was mir manchmal Sorgen und Not macht, und ich bin jetzt gerade schon wieder in diesen Tagen sehr gedrängt und gedrückt, weil ich weiß, was auf mich wartet, leuchtet so ein paradiesischer Moment auf. Geht die Tür einen Spalt weit auf, wird es hell. So eben auch in der Bibel. Wollen wir es nicht mal ausmachen, bevor das hier brennt oder so? Also das wäre jetzt ein ganz blödes Zeichen, finde ich. Genau. Okay, nicht, dass da was passiert. Also mitten in der Bibel wieder die Geschichte vom Paradies. Es grünt und blüht. Da wird ein Garten beschrieben. Die Bäume hängen voller Früchte. Zuerst ist die Frau ist schon drin im Garten aber irgendwie der Mann schnallt es nicht, wie man da reinkommt, und dann macht sie ihm auf. Und dann haben die Pudis ein Lied geschrieben, das viele sicherlich besonders hier kennen. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen, Bäume pflanzen, Bäume abhauen, Leben und Sterben und Frieden und Streit. Dam, dam, dam. Wer hat sie live gehört? Ja, ich denke, du bist im Osten groß geworden, Bernd. Kann sein, dass man gehört hat. War mehr Karat und so, ne? Oder? Na gut. Das war eins der Lieder, das meine Jugend begleitet hat. Und zwar immer so laut, dass meine Mutter von unten gerufen hat, jetzt mach diese Ostmusik aus. Und ich habe sie nicht ausgemacht. Und bis heute. Und sie touren jetzt zum letzten Mal, die Pudis. Nächstes Jahr? Immer wieder, oder was? Touren sie zum letzten Mal. Ach so, also gut. So. Das müssen wir kurz anhören, das ist unglaublich.
Sagt die Welt, dass ihr zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön, als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten.
Also sowas habe ich noch nicht erlebt, diese Technikbegeisterung da hinten am Pult. Also so schnell im Netz zu sein, wie gut, dass die GEMA nicht hier ist. Meine Freundin ist schön, weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich habe mich in ihren Schatten gelegt. Solche Worte findet man in der Bibel. Diese beiden lieben sich, die hier beschrieben werden. Und sie sind so voller Schönheit, dass sie sich gar nicht satt sehen können einander. Unglaublich, unglaublich. Die Bibel hat nichts gegen Schönheit. Ja, sie stellt die Schönheit geradezu auf ein Podest in diesem Buch der Bibel und auch an manchen anderen Stellen. In den Psalmen zum Beispiel, da wird die Schönheit der Welt gelobt und die Psalmisten erkennen natürlich den Schöpfer hinter all dem Schönen, weil sie diese Geschichte vom Ursprung der Welt mit ihrem eigenen Leben in Verbindung bringen und sagen, ja natürlich, alles Schöne kommt von Gott. Alles Gute, was wir haben, kommt von Gott. Ja, alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Es würden viel mehr Loblieder entstehen, auch in der heutigen Zeit, wenn wir uns einmal bewusst machen würden, wie viel Gutes wir haben, wie viel Schönes wir genießen können. Das kommt alles von Gott. Beim Betrachten unserer Blumen im Garten, beim Betrachten des gedeckten Tisches, beim Anblick der schönen Ostsee, beim Anblick des schönen Schlosses in Schwerin heute Nachmittag. So viel Schönheit umgibt uns. Und vielleicht sollten wir einfach mal in einer stillen Stunde zur Tastatur oder auch zum Stift greifen und ein Dankgebet formulieren oder ein Danklied singen. Schönheit wird in der Bibel nicht verteufelt, überhaupt nicht. Alles Schöne kommt von Gott. Aber die Bibel ist eigentlich nie einseitig. Die Bibel sagt auch, pass auf, dass dir die Schönheit nicht zu Kopf steigt. Hesekiel 28. Da wird einer ermahnt, dem wird gesagt, die Schönheit, das Äußere ist dir zu Kopf gestiegen. In der Bibel wird tatsächlich gewarnt vor äußerlicher, vor verführerischer Schönheit. Die Propheten des Volkes Israel vergleichen das Volk Israel wegen seines Abfallens von Gott mit einer schön herausgeputzten Frau, die sich verführen lässt und die untreu wird. Das Volk Israel hat sehr großen Wert darauf gelegt, zu dieser Zeit, als der Prophet auftrat, dass der äußerliche Gottesdienst stimmt, dass alles nach guten Regeln abläuft, dass alles äußerlich super dasteht bei den Frommen. Das ist eine große Gefahr religiöser Menschen, dass sie den Glauben veräußerlichen, in Form versuchen festzusetzen. Auch Freikirchler sind davor nicht gefeit. Und dann sagt Gott, ja, sag mal, versteht ihr das nicht? Es kommt mir nicht aufs Äußere an. Es kommt mir auf euer Herz an. Es kommt mir nicht auf die schönen Gottesdienste an. Zitat, ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Und es war eben nicht, weil die schief gesungen haben, sondern weil sie dachten, Religion besteht darin, nach außen hin etwas abzufeiern, abzufackeln. Und den Propheten Jesaja lässt er sagen, weil die Töchter Zions stolz sind, weil sie mit aufgerecktem Halse, mit lüsternen Augen umhergehen, trippeln und tänzeln, haben kostbare Schuhe an ihren Füßen, deshalb wird der Herr die Töchter Zions kahl scheren. Lange Haare waren schon immer Ausdruck für Pracht und Wohlstand. Keine Haare, kurze Haare, war schon immer Gericht, war schlecht, war Armut. Deswegen, die Schönheit an sich, lange Haare, Sixpack, sonst was, Idealmaße an sich, sind nichts wert, wenn sie nicht mit dem Inneren abgedeckt sind, dem entsprechen. Lieblich und schön sein ist nichts, heißt es in den Sprüchen. Eine Frau, die Gott fürchtet, soll man loben. Und emanzipiert, wie wir sind, breite Schultern und Sixpack nützt nichts. Ein Mann, der Gott fürchtet, soll man loben. Also, Schönheit wird in der Bibel geradezu auf ein Podest gehoben. Aber wenn nur das Äußerliche zählt, wird wirklich davor gewarnt. Achtung Leute, schaut doch bitte, wie ich es am ersten Abend gesagt habe, hinter die Kulissen. Was ist eigentlich das Wesentliche? Worauf kommt es an? Was macht das Leben schön? Was macht Beziehungen schön? Und gerade hat hier jemand gesagt, als gefragt wurde, was ist Schönheit? Wenn man einen Menschen länger kennt, dann wird er schön. Das kann man wirklich an sich selbst beobachten. Wenn man einen Menschen, den man kennenlernt, vielleicht auf den ersten Blick nicht so sympathisch findet, aber wenn man sich einlässt auf die Beziehung, dann verliert im Laufe der Zeit das Äußerliche mehr und mehr an Bedeutung. Dann wird ein Mensch sogar schön, auch wenn man ihn zu Beginn vielleicht dachte, naja, das ist eher Durchschnitt. Und das ist das, was wir auch vorhin schon rausgefunden haben. Ja, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Oder du hast gesagt, Bernd, das zusammengefasst, Schönheit entsteht im Auge des liebenden Betrachters. Liebe macht einen Menschen schön. Und diese beiden hier im Hohen Lied der Liebe, die lieben sich. Und deswegen finden sie sich so granatenschön. Und dass er sie nicht nur als weibliches Lustobjekt sieht und sie ihn nicht nur als männliches Lustobjekt wahrnimmt, wird daran deutlich, dass sie sich mit besonderen Namen ansprechen, mit Kosenamen. Und ich lese jetzt einfach mal, damit wir so ein bisschen rote Ohren kriegen, so ein paar Kosenamen vor. Ja? Also die Pudis haben da einiges ausgelassen. Er über sie, dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme kommen. Alle haben sie Zwillinge und keins unter ihnen ist unfruchtbar. Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur und dein Mund ist lieblich. Dein Hals ist wie der Turm Davids mit Brustwehr gebaut, an der tausend Schilde hängen, lauter Schilde der Starken. Deine beiden Brüste sind wie junge Zwillinge unter den Lilien. Das sind sozusagen Kosenamen, das sind Liebesbeschreibungen. Das sagt ja nicht Aha. Das sagt ja doch nicht jeder Frau. Ich sag doch nicht jeder Frau, deine Haare sind wie eine Ziege Herden, die herabsteigt vom Gebirge. Das sage ich doch nur der Frau? Nee. Okay. Aber wir haben auch noch was für die Frauen. Wir haben auch noch was für die Frauen. Sie über ihn, er hat es nicht so mit dem Rasieren. Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen Gewürzkräuter wachsen. Seine Lippen sind wie Lilien, die von fließender Myrrhe triefen. Seine Finger sind wie goldene Stäbe voller Türkise. Sein Leib ist reines Elfenbein mit Saphiren geschmückt. Seine Beine sind wie Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. So ist mein Freund, ja, so ist mein Freund. Achtung, sieh über ihn. Seine Beine sind wie Marmorsäulen, nicht andersrum. Das geht nach hinten los. So, was will ich damit sagen? Diese beiden Liebenden, die sagen das doch nicht einfach so, weil die knacke super aussehen. Nein, das sind Kosenamen. So wie ich zu meiner Frau sage, sage ich doch hier nicht. Natürlich kenne ich noch andere schöne Frauen. Ich bin doch nicht blind. Aber keine liebe ich und keiner würde ich das sagen, was ich ihr sage, nämlich Kosenamen. So, und kommen wir jetzt nochmal zu der Frage, Gott, bin ich schön? Wenn wir Gott so fragen könnten, Gott, sag mal, bin ich schön? Dann würde Gott vermutlich antworten, wenn er hier im Raum wäre, ja natürlich, was für eine Frage. Ich sehe dich an mit liebenden Augen und natürlich bist du schön. Du bist der schönste Mensch dieser Welt. Denn Schönheit liegt ja im Auge des liebenden Betrachters. Gott sieht uns als schöne Menschen, sowohl innerlich als auch äußerlich. Dass das immer noch Folgen haben muss für unser eigenes Selbstverständnis, wie wir uns selbst finden, das ist klar. Aber wenn wir Gott fragen, Gott, bin ich schön? Dann antwortet Gott, ja natürlich bist du schön. Ich sehe dich doch mit Augen der Liebe an. Mensch Hans, Elke, Hildegard, Johann, Jannis, Jakob, Mensch Thomas, Waltraud, Nathalie, wie du heißt, ich kenne deinen Namen. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich beim Namen genannt. Du bist mein, du gehörst zu mir, ganz auf meine Seite. Die Frage ist dann, wie wir das finden, dass Gott das sagt. Können wir das annehmen? Gott will uns das sagen. Er will uns praktisch beschenken mit seiner Liebe, mit seinem Ansehen. In Jesus Christus, und das zum Schluss, hat Gott uns ein für alle Mal deutlich gemacht, dass er uns liebt. Im Hebräerbrief heißt es, nachdem Gott vor Zeiten auf vielerlei Weise geredet hat, zu unseren Vorfahren durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen ein für alle Mal zu uns geredet durch seinen Sohn Jesus Christus. Durch Jesus Christus hat Gott ein für alle Mal abgeschlossene Vergangenheit, da kommt nichts mehr, mehr gibt es nicht. Ein für alle Mal hat Gott uns seine Liebe zugesagt in Jesus Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Die bewohnte Welt, die Menschen, so sehr, dass er seinen Sohn sandte. Und dieses Kreuz ist zum Zeichen der Liebe Gottes für uns Menschen geworden. Und manchmal denke ich, warum ist es das Kreuz geworden? Zu erklären, warum Jesus am Kreuz sterben musste und was das mit mir zu tun hat, ist interessanterweise eines der schwierigsten Kapitel meines Glaubens. Das ist das Zentrum des Glaubens, aber gleichzeitig merke ich, das ist ein Geheimnis. Erklären kann ich das nicht. Ich versuche mir meine Erklärungsmodelle zu schaffen. Eins geht so.
Hier ist Karfreitag, 33 oder 34 nach Christi Geburt. Ganz da hinten, hinter der Orgel und noch viel weiter, ist die Schöpfung. Und da unten irgendwo, ganz weit von hier, da sind wir heute, September 2015. Da liegt so ein garstiger Graben zwischen mir und dem Kreuz. Wie soll ich das verstehen, dass das, was vor 2000 Jahren passiert ist, mit mir heute etwas zu tun hat? Das kann ich von mir aus so nicht. Manchmal hilft es mir, dass ich mir überlege, Gott ist ja raumumgreifend, zeitumgreifend. Und wenn man mal in diese Richtung oder auch in diese oder in diese oder in diese ein paar Kilometer weiter zurückdenken oder hochdenken würde, dann sind diese unendlich vielen Jahre aus einer anderen Perspektive gesehen. Dann ist es so, als ob Gott praktisch die Schöpfung, das Kreuz und heute praktisch an einem Tag sieht. So, als ob Gott den Karfreitag und den heutigen Tag zusammen sieht. Gott kann das, ich kann das nicht. Aber Gott sieht das auf einer Zeitschiene oder auf einem Zeitstrahl oder wie immer auch zusammen. Und Gott sagt, alles Negative, alles Schlechte, alles Sündige, das von Carsten Hokemar, das von allen, die hier im Raum versammelt sind, ja, das der ganzen Menschheit, das soll ausgelöscht werden. Nichts soll mich von den Menschen trennen, nichts Negatives. Es soll Paradies sein, es soll hell sein. Ich möchte nicht, dass irgendetwas Dunkles ist. Und deswegen lässt Gott es eben am Kreuz hell werden für die ganze Menschheit. Das Negative, das Böse, das Schlechte, das Sündige hat seit dem Kreuz keine Geltung mehr. Es ist so, als ob Gott sagt, Carsten, pass mal auf, eigentlich solltest du da oben mit allem Schlechten, was du bist und denkst und tust und getan hast, hängen und eigentlich sollte Schluss sein. Aber es ist Jesus, der das praktisch stellvertretend übernimmt. Halt, das mache ich, ich selbst gehe da ans Kreuz, damit der Carsten nicht sterben muss. Gott übernimmt das. Das ist für mich das Wunderbare des Glaubens. So ganz durchdringen und verstehen kann ich das nicht. Eines Tages, wenn die Tür ganz aufgeht und es ganz hell wird, ja, dann werde ich das alles verstehen. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, dass eines Tages die Tür aufgehen wird. Und dann wird es so sein, dass Gott bei uns sein wird. Und das ist das Schöne für mich. Am Anfang der Bibel ist ein Paradies. In der Mitte diese beiden Liebenden. Und am Ende ist ein Paradies. Und jetzt lese ich einmal diese Verse, die für mich so bedeutend sind. Da heißt es, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und Gott wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist für mich keine Vertröstung, sondern das ist für mich Trost. Hier und heute. Eines Tages wird alles gut, nicht nur für mich und mein Leben, sondern auch für das Leben anderer Menschen. Und ich lade dazu ein, diesem Gott schon heute und jetzt zu vertrauen, zu sagen, ja Gott, deine Liebe nehme ich gerne an. Dadurch wird nämlich schon das Leben hier auf dieser Welt an vielen Stellen paradiesisch, weil wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Gott segne uns. Amen.